Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: ein weiterhin stabiler Arbeitsmarkt, von kühlerer Konjunktur keine Spur, fast keine Spur. Ausnahme in der Leiharbeitsbranche, da werden Stellen abgebaut. Gleich mehr dazu. Außerdem im Programm: Ernährungsministerin Klöckner hat sich nun festgelegt, welches von vier möglichen Labeln auf besonders ungesunde Lebensmittel aufmerksam machen soll. Und zum Start der Sendung: der Mammutprozess Verbraucher gegen VW hat begonnen, 4 Jahre nach Dieselgate. Geführt wird der Prozess auf Grundlage der erst im vergangenen November eingeführten Musterfeststellungsklage, die nochmal kurz erklärt von Dagmar Pepping.
Geschädigte Verbraucher sollen nicht mehr das finanzielle Risiko eines Prozesses tragen müssen. Stattdessen reichen zugelassene Verbände die Klage gegen ein Unternehmen ein und tragen alle anfallenden Kosten. Im Falle des Dieselskandals bei Volkswagen sind das der Verbraucherzentrale Bundesverband und der ADAC. Die damalige Justizministerin Barley, die das Gesetz im vergangenen Jahr durch den Bundestag brachte, sprach deshalb gerne von der Eine-für-alle-Klage. Damit es überhaupt zu einer Musterfeststellungsklage kommen kann, muss es mindestens 10 Geschädigte geben. Auf der Internetseite des Bundesamtes für Justiz wird dann ein Klageregister für den Fall eingerichtet. Sobald sich dort mindestens 50 Geschädigte eingetragen haben, kann es mit der Klage losgehen. Im Falle des VW-Abgasskandals haben sich rund 440.000 Verbraucher der Klage angeschlossen. Bis Verbraucher eine Entschädigung erhalten, kann viel Zeit vergehen. Bei dem Musterverfahren geht es nämlich nur darum, festzustellen, ob Unternehmen wie VW, Stromanbieter oder Telefonkonzerne ihre Kunden geschädigt haben. Falls die Richter das so sehen, müssen die einzelnen Geschädigten noch einmal persönlich klagen, dann um ihren individuellen Schadenersatz durchzusetzen. Deutlich abkürzen ließe sich das lange Verfahren durch einen Vergleich. Dabei würde sich der Konzern bereit erklären, allen beteiligten Verbrauchern eine fixe Summe zu zahlen.
Dagmar Pepping, die Musterfeststellungsklage, was genau ist dieses im deutschen Rechtssystem neue Instrument? Einen Vergleich, der das Verfahren abkürzen könnte, das hat das Oberlandesgericht Braunschweig heute erklärt, das sehe es durchaus als erstrebenswert an. Aber davon ist man noch weit entfernt, wenn es überhaupt dazu kommt. Der erste Verhandlungstag, dem wahrscheinlich noch viele Verhandlungstage in Braunschweig folgen, im Bericht von Alexander Budde.
Das Oberlandesgericht Braunschweig ist wegen des vermuteten Andrangs in die Stadthalle ausgewichen. Doch das Mammutverfahren um die komplexe Materie spielt sich vor halbleeren Bänken ab. Vorn die Phalanx der Anwälte mit ihren Prozessakten, die sich meterlang in Ordnern auf den Pulten stapeln. Im Kongresssaal und auf den Fluren ringsum die Journalisten mit ihren Kameras. Und da sind auch einige wenige Zuschauer, die den ganzen Tag über versuchen, sich einen Reim aus den Ausführungen der Juristen zu machen.
Das Ganze hat ja noch Pioniercharakter. Ich dachte, ich schaust du dir das mal live an.
Wird wohl Vergleich heute irgendwie geben, schätze ich mal.
Nö. Uwe Reinicke fährt einen Golf Diesel. Damit ist er eigens aus dem Harz angereist, um den Auftakt der mündlichen Verhandlung zu verfolgen.
Ich bin an dieser Musterklage gegen VW beteiligt und von daher bin ich daran interessiert, dass der VW sich auch rechtfertigen muss.
Der Bundesverband der Verbraucherzentralen, kurz VZBV, klagt zusammen mit dem ADAC stellvertretend für das Kollektiv der Geschädigten. Angeschlossen haben sich mehr als 470.000 Autobesitzer. Sie werfen VW vor, sie durch die Manipulation der Abgasreinigung ihrer VW-Modelle vorsätzlich geschädigt und betrogen zu haben. Das erstrittene Urteil wird für alle gelten, die sich kostenfrei und per Online-Formular ins Klageregister des Bundesamts für Justiz eingetragen haben.
Die Verbraucherschützer haben über 10 Jahre für eine Sammelklage in Deutschland geworben. Und das Instrument der Musterfeststellungsklage ist auf jeden Fall ein Meilenstein, weil es erstmalig dieses einführt. Allerdings hat das Gesetz eine Reihe von Lücken und Webfehlern.
Dämpft VZBV-Chef Müller die Erwartungen. Selbst bei einem positiven Ausgang aus Sicht der Verbraucherschützer müsste jede Klägerin und jeder Kläger den individuellen Schadensersatzanspruch im Anschluss nämlich noch in einem vereinfachten Verfahren selbst einklagen. Um Euro und Cent geht es bei der Musterfeststellungsklage erstmal nicht. Die Richter am Oberlandesgericht müssen grundsätzliche Rechtsfragen klären, etwa die, ob der Konzern seine Kunden überhaupt entschädigen muss, sagt Gerichtssprecherin Andrea Tietze.
Der Vorsitzende hat heute aber ausgeführt, dass nach vorläufiger Ansicht der Senat dazu neigt, die vertraglichen Schadensansprüche der Verbraucher gegen VW eher abzulehnen. Vor dem Hintergrund auch, dass die Käufer, also die Verbraucher, nicht bei VW selbst, sondern beim Händler gekauft haben. Ernsthaft in Betracht ziehen werde er aber die gesetzlichen Schadensersatzansprüche, etwa aus vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung.
Zwar sichert der vorsitzende Richter den Klägern zu, alle bisherigen Urteile zu möglichen Entschädigungen für Dieselkunden sorgfältig zu prüfen. Fraglich sei aber insbesondere, ob den VW-Kunden überhaupt ein Schaden entstanden sei. Schließlich seien sie ja noch jahrelang mit ihren Autos herumgefahren. Die beklagte Volkswagen AG fühlt sich in ihrer Rechtsauffassung bestätigt, sagt VW-Anwältin Martina de Lind van Weingarten.
Noch heute fahren die Kunden 100.000-fach mit den Fahrzeugen. Wir sind daher der Ansicht, dass es keinen Schaden gibt und erst recht keinen Anlass für eine Klage.
Die Kläger argumentieren, dass ihre Dieselautos durch den Betrug massiv an Wert verloren hätten. Doch auch ein weiterer Hinweis des Gerichts dürfte zum Problem werden. Klagende VW-Kunden müssten sich darauf einstellen, dass sie sich im Erfolgsfall den Nutzwert für den Gebrauch ihrer Autos zurechnen lassen müssten. Sollte das so kommen, dürfte für viele je nach Kaufdatum und Kilometerleistung zumindest finanziell kaum was herauskommen. Viele Landgerichte urteilen inzwischen bei Einzelklagen anders, betont Ralf Sauer. Auch er ist Klägeranwalt.
Der Strafcharakter würde komplett verloren gehen, wenn VW eben hier die Nutzungsentschädigung abziehen würde. Das wäre ja im Grunde genommen eine Kompensation des Betrügers, so ungefähr wird es dargestellt, vereinfacht gesagt. Und das würde gegen europäisches Recht verstoßen, weil die Sanktionsnormen der EU eben das gerade nicht vorsehen. Also der Schädiger soll quasi dadurch nicht entlastet werden, dass manipulierte Fahrzeuge in dem Fall dann genutzt wird.
Womöglich gibt es aber auch kein abschließendes Urteil, sondern einen Vergleich. Die Verbraucherzentralen setzen darauf. Für VW ist das im Moment allerdings noch kaum vorstellbar.
Alexander Budde war das, Tag 1 des voraussichtlich langen Prozesses, der auf der Grundlage einer Musterfeststellungsklage gegen VW geführt wird und der ja erstmal nur klärt, ob es Schadenersatzansprüche gegen den Konzern gibt. Ganz anders, wir erinnern uns, die Situation für VW-Kunden in den USA, wo Autos keine amtliche Zulassung bekommen, dafür aber absolute Transparenz von den Herstellern gefordert wird. Dieselgate in den USA nahm einen ganz anderen Verlauf. Martin Ganselmeier zeichnet den noch einmal nach.
In der amerikanischen Öffentlichkeit ist vom Dieselskandal nichts mehr zu spüren. Volkswagen sorgt mit guten Verkaufszahlen längst wieder für positive Schlagzeilen. Ganz anders vor 4 Jahren. Kurz nachdem der Abgasbetrugsskandal in den USA aufgeflogen war, stand VW unter großem politischen Druck. Der damalige USA-Chef von VW, Michael Horn, musste sich bei einer Anhörung im US-Kongress geradezu in den Staub werfen.
On behalf of our company.
Im Namen unserer Firma, meiner Kollegen in Deutschland und von mir persönlich möchte ich mich in aller Form dafür entschuldigen, dass VW eine Software genutzt hat, die dazu da war, das reguläre Abgastestprogramm auszutricksen.
Besonders problematisch für VW in den USA. Jahrelang hatte Volkswagen in seinen Werbespots für Clean Diesel geworben. Gut verdienende und umweltbewusste US-Bürger glaubten dem Versprechen der scheinbar überlegenen Ingenieurskunst Made in Germany. Joyce Ertl Hulbert hatte sich ganz bewusst für einen VW-Diesel entschieden.
Wir haben diesen VW-Kombi bewusst gekauft, weil er gut für die Umwelt schien, gering im Verbrauch ist und gut aussah. Und jetzt fühlen wir uns getäuscht.
And it's not what I thought it was.
VW drohten Milliardenstrafen und eine enorme Klageflut. Deshalb beschloss VW, den US-Kunden weit entgegenzukommen. Den gut 500.000 betroffenen Dieselfahrern in den USA wurde schon Ende 2016 ein großzügiges Entschädigungsangebot gemacht. VW bot an, die Dieselautos zurückzukaufen oder sie umzurüsten und zusätzlich eine Entschädigung zu zahlen. Etwa 15% der US-Kunden entschieden sich für Umrüsten und Entschädigung. Doch die allermeisten gaben ihren Wagen zurück und bekamen dafür einen guten Preis. Für einen 6 Jahre alten Jetta gab es immerhin $14.000, für einen 1 Jahre alten Audi A3 um die $40.000. Insgesamt kaufte VW mehr als 300.000 Dieselfahrzeuge zurück. Diese wurden auf riesigen Parkflächen an mehreren Orten in den USA geparkt. Knapp die Hälfte wurde verschrottet oder ausgeschlachtet, weil zu alt. Die anderen werden umgerüstet und zu günstigen Konditionen wieder verkauft. Jeden Monat bis zu 10.000. Wahrscheinlich im kommenden Frühjahr verschwinden die letzten Dieselfahrzeuge von den riesigen Parkflächen. Die größte Rückkaufaktion von VW in den USA wäre dann abgeschlossen. Und die meisten US-Kunden haben VW längst verziehen. Auf die Frage, warum Volkswagen nicht auch die Kunden in Deutschland so großzügig wie in den USA entschädigt, lautet die Antwort der Konzernzentrale: andere Rechtslage in den USA und andere Größenordnungen in Europa. Hätte man die 10 Millionen Dieselfahrer in Europa so behandelt wie die US-Kunden, wäre VW vermutlich bankrott gewesen.
Martin Ganselmeier war das, wie Dieselgate in den USA einen ganz anderen Weg genommen hat. Und Themenwechsel. An diesem Mittwoch legen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung vor. Die Nachrichtenagentur Reuters will erfahren haben, dass die Institute ihre Erwartungen senken werden auf ein Wachstum von nur mehr 0,5% in diesem und 1,1% im kommenden Jahr. Im Frühjahr waren die Ökonomen noch von 0,8 und 1,8% ausgegangen. Also die Konjunktur trübt sich ein, aber der Arbeitsmarkt hält sich. Das ist die Botschaft, die die Nürnberger Bundesagentur heute ausgab bei der Vorlage der Arbeitslosenstatistik für diesen Monat. Mit einer Ausnahme aber, und die betrifft die Leiharbeit. Stanislaus Kosakowski dazu.
Die Konjunktur schwächelt, im verarbeitenden Gewerbe wird teilweise Kurzarbeit eingeführt. Bei den Zeitarbeitern, die vor allem in Phasen einer gut laufenden Konjunktur stark gefragt seien, gibt es hingegen Rückgänge. Das alles aber nicht im vergleichbaren Maß wie zur Finanzkrise von 2008, betont der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. Stattdessen sei der Arbeitsmarkt weiterhin in einer robusten Verfassung.
Am Arbeitsmarkt gibt es nach wie vor eine günstige Lage. Die Beschäftigung entwickelt sich positiv, sie wächst. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr um 510.000 Personen gewachsen. Die Arbeitslosigkeit ist erneut zurückgegangen im Vergleich zum Vormonat und im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben jetzt 2,34 Millionen Arbeitslose. Das sind 4,9%. Das ist ein erfreulicher Wert.
Die guten Zahlen seien auch auf die übliche Herbstbelebung am Arbeitsmarkt zurückzuführen, räumt Scheele ein. Dennoch ergebe sich auch, wenn man die saisonalen Effekte herausrechnet, noch immer ein Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Das gelte auch im Bereich der Unterbeschäftigung, die auch Menschen in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit und in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen berücksichtigt. Sie ging im saisonbereinigten Vormonatsvergleich ebenfalls zurück, um rund 4.000 auf nun 3.152.000 Personen. Der Konjunkturabschwung setzt nach Scheeles Worten nur zwei Branchen ernstlich zu.
Manche Branchen reagieren auf konjunkturelle Veränderungen besonders sensibel. Dazu gehört insbesondere die Zeitarbeit und das verarbeitende Gewerbe, hier die Metall- und Elektroindustrie. Zeitarbeit ist aktuell die einzige Branche, in der im nennenswerten Umfang Personal abgebaut wird. Im verarbeitenden Gewerbe flacht das Wachstum zwar sichtbar ab, die Beschäftigtenzahl ist aber weiterhin höher als vor einem Jahr.
Der Chef der Bundesagentur spricht von einer konjunkturellen Delle, die regional verschieden stark ausgeprägt sei. Am stärksten in großen Industrieregionen, etwa in Nordrhein-Westfalen. Durchgängig zu spüren sei die konjunkturelle Abschwächung, jedoch allein in der Zeitarbeit, berichtet Detlef Scheele.
Wir haben 100.000 Menschen aus der Zeitarbeit verloren. Das ist die einzige Branche, die wirklich so nachhaltig Personal baut. Die Zeitarbeit hat schon um 14% Personal eingebüßt.
Eine Fortsetzung der Konjunkturschwäche sei für ihn aktuell aber nicht erkennbar, meint er.
Das Arbeitsmarktgeschehen koppelt sich weiterhin ein wenig von der konjunkturellen Lage ab.
Der oberste Chef der Arbeitsagenturen sieht es denn auch als Bestätigung, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland weiterhin auf hohem Niveau liege. Die Zahl geht nur langsam zurück, gegenüber dem Vorjahresmonat um knapp 50.000 auf fast 790.000 freie Stellen.
Stanislaus Kosakowski war das. Es war ein langes Warten, bis dann feststand, in welcher Form Verbraucher künftig aufmerksam werden sollen auf besonders ungesunde Lebensmittel. Die dafür zuständige Bundesernährungsministerin Julia Klöckler hatte lange keine eigenen Präferenzen offenbart. Jetzt hat sie es dem Verbraucher in einer Befragung überlassen. Und wie sich herausstellt, dessen Präferenzen liegen bei einem Logo, das simpel und deutlich ist. Panayotis Gavrilis berichtet.
Es soll bunter werden auf den Lebensmittelverpackungen. Von einem bedenkenlosen dunkelgrünen A über ein durchschnittliches gelbes C bis hin zu einem warnenden E in dunkelrot. Das farbige und von vielen favorisierte Nutri-Score-Logo soll Verbraucherinnen und Verbrauchern beim Einkauf eine bessere Orientierung bieten und eine gesündere Ernährung erleichtern.
Wir brauchen also verständliche, erweiterte Nährwertkennzeichnungen auf der Vorderseite der Verpackung. Das ist der Wunsch, auch der politische Wunsch, auch mein politischer Wunsch.
Es ist nicht nur dieser politische Wunsch, wie es Bundesernährungsministerin Julia Klöckner formuliert, sondern vor allem der Verbraucherinnen und Verbraucher. In einer von ihr in Auftrag gegebene Konsumentenbefragung sprachen sich die meisten für den Nutri-Score aus und nun auch die CDU-Politikerin.
Er ist auf den ersten Blick erfassbar. Zweitens, er ist leicht zu verstehen. Drittens, er nutzt die eingängige, bereits gelernte Farbwelt einer Ampel. Das kennen wir zum Beispiel auch bei Elektrogeräten. Und klar ist aber auch, der Nutri-Score ist so angelegt, dass er hinsichtlich einer gesunden Ernährung eine erste gute Orientierung sein kann.
Das Nutri-Score-Modell, das in Frankreich bereits sehr verbreitet ist, verrechnet den Gehalt an Zucker, Fett und Salz mit empfehlenswerten Ballaststoff- oder Proteinanteilen. Am Ende sticht auf einer fünfstufigen Skala ein farbiger Buchstabe heraus, der bei einem ungünstigen Nutri-Score signalisieren soll, lieber nicht in großen Mengen verzehren. Einzelne Unternehmen benutzen bereits diese Farbskala. Klöckner will nun mehr Unternehmen dazu bringen und eine Verordnung vorlegen, die eine Logoplatzierung auf der Vorderseite gesetzlich regeln soll.
Ich meine, wir haben bisher mit dem, was wir jetzt haben, einen Durchbruch, aber wir sind noch nicht am Ende. Auch das will ich sagen, wir müssen damit durchs Kabinett. Die Wirtschaft steht nun in der Pflicht, dass sie dem Wunsch der Verbraucher entspricht.
Denn Unternehmen können zum Nutri-Score nicht verpflichtet werden. Alles bleibt freiwillig. Eine Pflicht wäre nur auf europäischer Ebene möglich. Luise Molling von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch Deutschland fordert deshalb, das Nutri-Score-Modell müsse europaweiter Standard werden und
wenn Frau Klöckner es wirklich ernst meint in ihrem Kampf gegen Fehlernährung und Fettleibigkeit, dann darf es natürlich hier jetzt nicht stehen bleiben. Das ist ein wichtiger erster Schritt, eben diese Nutri-Score voranzubringen. Aber dann muss sie auch die anderen zwei Maßnahmen verfolgen, die die Weltgesundheitsorganisation und eigentlich sämtliche Experten auf dem Gebiet empfehlen. Und zwar muss sie das Kindermarketing für unausgewogene Lebensmittel beschränken. Und sie muss auch eine Limo-Steuer einführen, also gesetzliche Anreize schaffen, finanzielle Anreize schaffen, um gesündere Ernährung zu fördern.
Kritik am Nutri-Score selbst kommt indes vom Lebensmittelverband, dem Interessenvertreter der Lebensmittelbranche. Eine sinnvolle Bewertung könne nur mit Blick auf das gesamte Ernährungsverhalten am Tag, nicht aber für ein einzelnes Produkt erfolgen, heißt es in einer Mitteilung.
Panayotis Gavrilis war das. Die Inflationsrate hat sich im September nach ersten Schätzungen weiter abgeschwächt. Vor allem Strom und Sprit kosteten weniger als zuvor. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann.
Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden stiegen die Verbraucherpreise im Vorjahresvergleich um 1,2%. Im August lag der Anstieg noch bei 1,4 und im Juli bei 1,7%. Für Sparer ist die Inflationsentwicklung bitter. Nach Berechnungen der Comdirect Bank lag der Zins für Spareinlagen nach Abzug der Teuerungsrate im dritten Quartal bei minus 1,3%. Die niederländische Tochter des Reiseveranstalters Thomas Cook hat Insolvenz angemeldet. Ein Versuch, selbstständig oder gemeinsam mit anderen europäischen Thomas Cook-Töchtern fortzubestehen, sei gescheitert. Nun prüfe man einen Verkauf des Unternehmens im Ganzen oder in Teilen. In Deutschland muss der insolvente Reiseveranstalter Thomas Cook währenddessen weiter auf finanzielle Unterstützung des Staates warten. Auch die ersten Sparkassen im Ruhrgebiet haben damit begonnen, gut verzinste Prämiensparverträge ihrer Kunden zu kündigen. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hatte im Mai entschieden, dass langjährige Prämiensparer die Kündigung ihrer Altverträge durch die Sparkassen hinnehmen müssen, wenn sie die einmal vereinbarte Bonusstaffel ausgeschöpft haben. Als bislang größtes kommunales Institut hatte in der vergangenen Woche die Münchner Sparkasse auf einen Schlag 28.000 Prämiensparverträge gekündigt. Die deutsche Wasserwirtschaft will Hersteller und Importeure von Medikamenten und Schadstoffen direkt an den Kosten der Wasseraufbereitung beteiligen. Die verursachergerechte Beteiligung durch die Einzahlung in einen Fonds sei die effizienteste Lösung, teilte der Bundesverband der Wasserwirtschaft heute mit.
Susanne Kuhlmann war das mit den Kurznachrichten. Die Energiekonzerne E.ON und RWE haben sich ja bekanntermaßen auf eine Art Ringtausch ihrer geschäftlichen Aktivitäten verständigt. Erstaunlich genug für vormalige Rivalen. Im Ergebnis wird RWE, lange Synonym für den Versorger alten Schlags mit viel Atom und mit viel Kohle, so grün wie nie zuvor. Zumindest ist das das Ziel eines bis zum Jahr 2040 vorausgeplanten Prozesses. Der beginnt heute. Jörg Marksteiner dazu.
An der Decke hängen noch aufgerollte Stromkabel. Lüftungsrohre glänzen silbern, die grauen Betonwände sind noch nicht verputzt. An der neuen RWE-Firmenzentrale wird noch gebaut, auf dem historischen Gelände des ersten Kraftwerks aus dem Jahr 1898. Ein passendes Bild findet RWE-Chef Rolf Martin Schmitz, der heute, mitten im Rohbau, große Worte wählte.
Heute beginnt die Ära der neuen RWE.
Und das bedeutet, bis 2030 sollen die CO2-Emissionen bei RWE um 70% sinken, verglichen mit 2012. Und im Jahr 2040 will Deutschlands aktuell größter Braunkohleverstromer dann klimaneutral sein.
Braunkohle und Kernenergie haben die Basis geschaffen, auf der wir heute die neue RWE errichten. Jede Energie hat ihre Zeit. Jetzt beginnt die Ära der Erneuerbaren.
Und bei RWE beginnt es ziemlich abrupt. Quasi mit einem Schlag ist der Essener Energiekonzern jetzt einer der weltweit größten Anbieter von grünem Strom. Denn genau heute übernimmt RWE im Zuge eines milliardenschweren Tauschgeschäfts alle Ökostromanlagen, alle Windparks und Solarprojekte vom Konkurrenten E.ON. Im Gegenzug werden alle Endkundenverträge und Stromnetze abgegeben. Vorteil für RWE: künftig ist man deutlich weniger auf den Heimatmarkt Deutschland angewiesen und wirtschaftlich weniger abhängig von der Kohle. Finanzvorstand Markus Kreber.
Zukünftig kommen nur noch rund 20% unseres operativen Ergebnisses aus dem konventionellen Bereich. Mehr als dreimal so viel, 60%, erwirtschaften wir mit erneuerbaren Energien.
In die sollen künftig jedes Jahr 1,5 Milliarden Euro investiert werden. Allerdings weltweit und eher wenig bis gar nicht in Deutschland. Von den insgesamt 9 Gigawatt Ökostromanlagen bei RWE laufen nur 1,5 in Deutschland, sagt der RWE-Chef.
Im Moment ist das Umfeld schwierig. Wind onshore dauert viel zu lange. Ist kein Geschäft in Deutschland, für uns jedenfalls nicht. Und Sie wissen auch, dass wir eher an Großanlagen interessiert sind als an verstreuten einzelnen Windrädern.
Genau diese Haltung brachte dem Konzern heute Kritik der Umweltschutzorganisation Greenpeace ein. Zumal RWE hierzulande ja weiterhin seine CO2-intensiven Braunkohlekraftwerke weiter betreibe. Von RWE hieß es, natürlich sei klar, dass das politisch geplante Abschalten von Braunkohlekraftwerken in den kommenden 3 Jahren vor allem RWE treffen werde. Aber wann genau die Meiler vom Netz gehen und wie viel Entschädigung der Konzern dafür erhält, alles noch unklar. Derzeit treffe man sich alle 2 Wochen auf Arbeitsebene mit dem Wirtschaftsministerium. Das könnte alles schneller gehen, ließ der RWE-Chef und künftige Ökostrom-Großproduzent heute durchblicken.
Zu den Zeitplänen, das wollte vielleicht die Bundesregierung mehr beunruhigen als uns. Denn je eher man einsteigt in den Ausstieg, desto früher sind auch die Emissionen weg. Und daher, glaube ich, ist der Gesetzgeber noch stärker am Zug als wir. Mich befremdet es auch etwas, dass man länger braucht, das umzusetzen, als es zu erfinden. Aber Politik ist halt ein schwieriges Geschäft.
Der RWE-Chef im Beitrag von Jörg Marksteiner. RWE hat sich also neu erfunden. Ulrich Bartz im Frankfurter Börsensaal. Was gab es an Börsenreaktionen darauf?
Ja, also sehr moderate. RWE legt 0,5% zu, E.ON gibt 0,5% ab. Das sieht so aus, als ob die Börsianer entweder nicht erkennen, was sich da ändert, oder es sie nicht bewegt. Aber das ist nicht so. Aufgrund dessen, was sich da abzeichnet, ist RWE bisher eine der Spitzenreiter im DAX mit einem Jahresgewinn bisher von rund 50%.
Die Neuerfindung noch vor sich hat ThyssenKrupp. Neu ist erstmal das Gesicht an der Spitze.
Ja, das gehört Martina Merz. Sie war bis heute Aufsichtsratschefin und wird morgen Guido Kerkhoff als Vorstandschefin ablösen. Interimslösung, wie es heißt. Aber mal sehen, ob die Ingenieurin und ehemalige Bosch-Managerin, die in vielen Aufsichtsräten Erfahrung gesammelt hat, vielleicht es so gut macht, dass man am Ende dann gar nicht mehr auswärts suchen muss.
Und generell der Start in diese neue, kürzere Börsenwoche, wie fiel der aus?
Ja, positiv. Der DAX hat Anfangsverluste wettgemacht, aber ohne jedes Tempo, muss man sagen. Derselbe Trend bei der Wall Street. Der Dow Jones ist um 0,4% im Plus bei 26.921 und der DAX bei 12.423, jetzt kurz vor Schluss ein Plus von 1/3. Man starrt auf den Handel und versucht vorherzusagen, was da kommen könnte.
VW am Tag 1 des Musterfeststellungsprozesses. Gab es Aufmerksamkeit von der Börse dafür?
Ja, hier hört man sehr aufmerksam zu, was da gesagt wird. Aber man weiß auch hier, das wird ein langer Weg zu einem Urteil. Und man kann noch überhaupt nicht abschätzen, was es für VW am Ende bedeutet finanziell. Es gibt ja auch noch andere Prozesse. Der Kurs heute von VW bei rund 156 Euro im Plus, 0,8%. Allerdings sagte ein Analyst heute Mittag im Deutschlandfunk, ohne Dieselgate wäre der Kurs von VW vermutlich bei 250 Euro, also rund 100 Euro höher als heute.
Auf Knorr-Bremse, noch recht frisch im MDAX, könnten wir noch gucken.
Ja, der Bremsenspezialist Eisenbahn, Nutzfahrzeuge, Zulieferer verkauft eine Sparte an einen Investor, Finanzinvestor aus München und kriegt nichts zurück, sondern gibt ab, buttert noch zu, weil die Sparte Verlust macht, ist auch der Grund für den Verkauf.
Dann gucken wir auf den Euro zum Wochenbeginn.
Der ist gefallen, der EZB-Referenzkurs auf 1 US-Dollar 0,889.
Die Anleihen noch?
Und die Anleihen sind auch gefallen. Das hat die Durchschnittsrendite nach oben gebracht, um 2 Basispunkte auf 0,56%. Der Goldpreis deutlich gefallen auf 1470 Dollar, die Feinunze.
Ulrich Barth war das. Vielen Dank mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.
Deutschlandfunk.